Das heisst, an jeder Kritik ist etwas dran. Und das ist auch gut, dass man kritisiert wird. Wenn man sich nur immer um die Aussenwelt, nur immer um Wachstum, nur immer um objektive Facts oder KPIs oder was auch immer kümmert, dann verpasst man doch vieles. Und die zwei Welten, die können sich gegenseitig befruchten. Decode the
Bus. Willkommen bei Decode the Bus. Die meisten kennen es. Viele sind selber aber noch nicht vor Ort gewesen. Noch immer eins der Top 10 Filmfestivals auf der Welt. Aber Konkurrenz wächst. Ein Mann hat es sich zum Ziel gemacht, das Renommee von Locarno zu bewahren oder sogar zu steigern. Mit mir am Mikrofon ist der Raphael Brunschwig, Managing Director vom Filmfestival Locarno. Ich will heute herausfinden, was es mit seiner Jugend im Wald auf sich hat, wieso Locarno auch immer wieder mit Kritik konfrontiert wird und was seine Vision für die Zukunft ist. Raphael, ich freue mich mega, hast es heute geschafft, zu uns zu kommen. Herzlich willkommen.
Grazie mille e buongiorno.
Buongiorno. Raphael, Wahrheit oder Mythos? Du bist ein Teil von deiner Jugend im Wald aufgewachsen.
Das ist so, ja. Meine Eltern sind beides Zürcher und die sind dann als nicht Aussteiger, sondern Umsteiger, sind sie dann ins Tessin gezogen. Und die ersten Jahre sind wir tatsächlich mit meinen kleineren Geschwistern in einem Wald aufgewachsen.
Also, wie kann man sich das vorstellen? In einem Wald aufwachsen? Wo genau, respektive wo haben die gewohnt und wie hat sich das angefühlt?
Das hat sich eigentlich ganz normal angefühlt. Also, das ist ein Haus, das sie gebaut haben mit Freunden, in einem ein Rustico ausgebaut, wie das oft im Tessin der Fall ist. Und dazu mal hat sich das ganz normal angefühlt. Das habe ich nicht anders gekannt. Da ist man einfach sehr verbunden mit der Natur und man kennt es wie nicht anders.
Aber dann sind sie gleich einkaufen?
Ja, das ist einiger. Ja, alles. Also kein Selbstversorger. Nein, das ist nicht so hardcore gewesen.
Ja.
Aber es ist dann spannend geworden, als ich dann die Aussenwelt kennenlernen wieder. Und vor allem auch immer wieder die Kontrast zum bürgerlichen Zürich oder zu anderen Kindern, die in anderen Umfeldern aufgewachsen sind oder aufgewachsen. Das ist spannend gewesen. Und ja.
Hast du wahrscheinlich ganz andere Wertvorstellungen auch aufgesogen als vielleicht andere, oder?
Das wüsste ich jetzt nicht. Also ich denke immer, dass ich eine gewisse Wildheit, oder auf Italienisch klingt es besser, essere selvaggio, also dass man den Freiheitstrieb, der bleibt und eine gewisse Verbundenheit mit der Natur, die bleibt auch. Und mittlerweile hat sich das entwickelt. Ich träume sehr oft von dem Ort, also ich bin jetzt schon viele Jahre nicht mehr dort gewesen. Es ist ein Ort von meiner Seele geblieben. Also das heisst, ein Teil von mir ist zuhause und ich sehe irgendwie einen Teil von meinen Aufgaben auch, dass ich was ich dort gefühlt habe und dass die heile Welt, dass man wieder irgendwie zu der kommt auf andere Wege. Aber ich nehme an, das ist bei jedem mit seiner Kindheit so.
Jetzt bist du, Zitat Blick, der Mann von der Zukunft in Locarno. Wie ist es dazu gekommen, dass du Managing Director geworden bist?
Also erstens zu dem Zitat im Blick. Ich würde sagen, wir sind das Team von der Zukunft. Also das Festival besteht aus verschiedenen Leuten und zu dem kommen wir dann nochmal. Ich bin eigentlich durch Zufall und zum Glück zum Festival gekommen. Mein Vorgänger hat mich für das Sponsoring geholt. Ich habe ihn durch einen Verwandten gekannt, aber ich bin in einer Koordinatorposition eingestiegen, also ganz unten. Und bin dann mit den richtigen Leuten am richtigen Ort gewesen und es hat sich wie so ergeben, dass alles gepasst hat. Mhm. Und dass es dann relativ schnell gegangen ist.
Was hast du denn vorher gemacht?
Ich sage immer, ich habe versucht, so wenig wie möglich zu machen. Ich bin müde auf die Welt gekommen und Leben zu mich erholen. Aber in Wirklichkeit habe ich bei der damaligen Publisuisse, jetzt hat Meira geschafft, aber es war mehr ein Brotjob gewesen. Und ich habe eigentlich Erfahrungen gesammelt, für zumal einen Bildungsroman schreiben, den ich aber noch nicht dazu gekommen bin zu schreiben. Aber sagen wir so, ich habe versucht herauszufinden, wer ich bin und was wichtig ist für mich. Das ist irgendwie Priorität gewesen. Und klar habe ich in einem Unfall geschafft, wo es um Medien gegangen ist. Also das hat mir eine gewisse Arbeitsstruktur hat mir das gegeben, wo dann sofort sehr nützlich war in Locarno.
Ja, die Meira ist ja ein Vermarkter, das heisst, du hast sicher auch gelernt verkaufen, nehme ich an, oder?
Nicht wirklich, ich bin nicht im Verkauf, ich bin im Media Planning und Cross-Media-Kampagnen und solche Sachen habe ich dazu mal gemacht.
Okay. Das heisst, den Verkauf hast du erst nachher gelernt und ins Sponsoring bist vom Filmfestival.
Das, ja, also wohl gelernt. Also, ich finde einfach, es ist ein super Projekt und das muss man nicht verkaufen, das muss man eigentlich nur präsentieren und wissen, was Bedürfnisse sein könnten von der Person, die man gegenüber hat oder von der Institution oder Firma oder was auch immer.
Mhm. Jetzt ist das Filmfestival Locarno eines der ältesten Festivals überhaupt in der Festivalszene und hat nach wie vor eine grosse Bedeutung. Wird die Bedeutung in Zukunft gleich bleiben, zunehmen oder abnehmen?
Die wird zunehmen. Aber es wird nicht einfach sein. Es ist so, weltweit gibt es über 6'000 Festivals. Nur in der Schweiz gibt es 35 oder sogar noch mehr. Und tendenziell geht es den Festivals nicht schlecht. Sie wachsen. Wem es nicht gut geht, das ist der Arthouse-Kinos. Also wir sind ja da gerade vis-à-vis am Kosmos, muss ich nicht viel dazu sagen. Aber Festivals als Gatekeeper von der unabhängigen Filmszene oder vom Kino allgemein, denen geht es eigentlich nicht schlecht. Aber es ist tatsächlich ein grosser Druck auf verschiedenen Seiten. Also es gibt Konkurrenten, international, national. Es gibt Veränderungen in der Medienlandschaft. Also wir erfahren seit Jahren eigentlich eine Verärmung von der Kulturjournalisten, vor allem auch von den Filmkritikern. Redaktionen werden zusammengelegt. Also das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist tendenziell überall so. Und dann ist es auch so, dass das Publikum von einem Festival normalerweise aus den Leuten besteht, die x-mal pro Monat oder pro Woche in ein Kino gegangen sind. Und das passiert nicht mehr, weil es werden eigentlich so viele Filme produziert wie noch nie, aber die werden vor allem online konsumiert. Und das heisst, es gibt einige Veränderungen und da muss man anpassungsfähig sein, damit man in diesem nicht einfachen Kontext weiterhin existieren und relevant sein kann.
Mhm. Das heisst, es sind Menschen, die bei euch als Festival kommen, die oft logischerweise auch Filme streamen, die vielleicht weniger ins Kino gehen, die auf verschiedenen Kanälen gleichzeitig unterwegs sind. Also sie sind eigentlich distracted, sie sind abgelenkt von anderen Medieninhalten. Wie schaffen ihr denn das, die Menschen immer noch zu begeistern? Was ist da so ein bisschen eure Strategie?
Bevor wir zur Strategie kommen, muss man das vielleicht ein bisschen kontextualisieren. Also das Festival ist ja, ein internationales Festival ist erstens mal ein B2B-Anlass. Das ist ein Anlass für die Filmbranche, wo es um eine Industrie geht. Also da geht es um Interesse, um Leute, die in dieser Industrie tätig sind. Das heisst, in unserem Fall haben wir verschiedene Wettbewerbe, zusätzlich zu der Piazza Grande. Wir zeigen ja über 200 Filme pro Festival in diesen 11 Tagen. Und mehr als die Hälfte davon sind Weltpremieren. Und da kommen Profis nach Locarno, sei es Journalisten oder sei es andere Programmer oder Festivaldirektoren oder Streamer oder was auch immer. Und die schauen dann die Filme anschauen und machen dann etwas aus diesen Filmen oder schauen mit den Regisseuren, dann schauen, dass sie an weiteren Projekten arbeiten und so weiter. Und der Teil, das ist zwischen 15-20% von unserem Publikum. Das ist ein Teil, wo das Publikum nicht wirklich wahrnimmt, aber es ist ein sehr wichtiger Teil. Mhm. Und der kommt, weil Locarno eine relevante Plattform ist, wo man Entdeckungen macht, einen gewissen kuratorischen Wert haben oder einen inhaltlichen Wert haben. Und man weiss, wenn ein Journalist von New York auf Locarno kommt, dann kommt er nicht, weil der Edward Norton auf dem roten Teppich ist, sondern er kommt, weil er im Wettbewerb von Locarno Sachen sieht, die er woanders nicht gesehen würde. Dann als Publikumsanlass, also als eins von den 8 Swiss Top Events, also der B2C-Teil, haben wir ein Publikum, das 80% aus einem Schweizer Publikum besteht. Und das ist eigentlich sehr heterogen. Von den Sprachregionen her, also etwa ein Drittel kommt aus dem Tessin, ein Drittel kommt aus der Deutschschweiz und etwa 20% kommen aus der Welschen Schweiz. Und wir sind, ich glaube, der einzige wirklich nationale Anlass, den wir haben in der Schweiz. Weil klar sind auch viele Tessiner der Art Basel zum Beispiel, aber wo dann wirklich grössere Interessen, nationale Interessen dahinter sind, ist es wahrscheinlich ein Unikum oder gehört zu den Unikums. Und das Publikum ist sehr heterogen. Also das heisst, wir haben über 25% vom Publikum, das unter 30 ist. Und dann haben wir wieder einen grossen Teil, der zwischen 40 und 65 ist. Und jedes Publikum muss man eigentlich anders anschauen und jedes Publikum muss man anders begeistern. Aber was eigentlich die Einzigartigkeit von Locarno ist oder was sehr speziell ist, eigentlich, was wir Magie von Locarno bezeichnen, ist, dass die ganze kleine Stadt das Festival wird. Und man kommt eigentlich nicht zum einen Film anschauen. Es gibt vielleicht Ausnahmen auf der Piazza Grande, aber man kommt für das Gesamterlebnis. Und das Gesamterlebnis, das besteht aus 2, 3, 4, 5, 6 Filmen pro Tag, x Tage lang, aber auch aus Treffen, aus Arbeitstermin, also depending on in welcher Branche man tätig ist, und aus in See gehen baden oder sonstige Aktivitäten, die auch mit unserem Angebot zu tun haben. Und Festivals sind ja eigentlich Orte der Intensivierung, wo sehr viel stattfindet. Und wir haben bedenkt, dass unser Festival aus mehr als 30 Projekten besteht und ein guter Teil von denen sind fürs Publikum zugänglich. Dann, das ist sehr viel. Und fürs Gesamte kommt man eigentlich nach Locarno. Und unsere grosse Aufgabe ist, das zu vermarkten können. Wir haben immer wieder Beispiele von Leuten, die zum ersten Mal kommen und dann erzählen wir davon und versuchen sie zu begeistern. Und wenn wir dann fragen, ja, wie war es, gewesen? Haben wir zu viel versprochen, dann ist oft die Antwort etwas wie, if only I had knew before that this is here and that this is so accessible.
Das Gesamte, das habe ich ja selber auch erlebt, das ist tatsächlich so. Es fühlt sich auch so an, dass ganz viele Menschen sich dort treffen für mit unterschiedlichen Hintergründen und sich austauschen zu verschiedensten Themen, jetzt nicht nur zum Thema Film. Und gleichzeitig erfahren die auch Kritik. Also ich habe da zum Beispiel einen Artikel gefunden in der NZZ. Die Schlagzeile war, das Filmfestival Locarno ist vielleicht das schönste der Welt, aber will es in Schönheit sterben. Und natürlich, oder, die Piazza Grande, die ist einzigartig auf der ganzen Welt. Locarno ist einzigartig. Aber gleichzeitig gibt es immer mehr Festivals, die aufkommen, die auch einen Teil von dem Kuchen wollen und es auch schaffen, internationale Grössen, Schauspieler zu sich zu locken und Regisseure. Und da steht ihr quasi in der Kritik, dass ihr das teilweise nicht mehr ganz schafft. Stimmt die Kritik oder ist das... Hat es da nicht viel Kalt drin?
Ken Wilber hat mal gesagt, niemand ist so intelligent, um 100% Unrecht zu haben. Das heisst, an jeder Kritik ist etwas dran. Und das ist auch gut, dass man kritisiert wird. Also wir haben in Locarno jedes Jahr zwischen 700 und 900 akkreditierte Journalisten. Und man kann es nicht allen recht machen. Man kann es vor allem mit dem Programm, also mit dem Inhalt, mit dem Herz vom Festival, kann man es nicht allen recht machen. Die Positionierung von einem Festival, die Auswahl, die Arbeit vom künstlerischen Leiter und von seinen Teams, um die 200 Filme zu kuratieren, das ist eine Welt an sich. Und da kann man es nicht allen recht machen. Und jetzt spezifisch, was der Artikel angeht, da hat es vieles, wo man damit arbeiten kann und man damit leben kann. Es hat auch vieles, was überhaupt nicht stimmt. In dem Artikel ist zum Beispiel gestanden, dass Sarajevo wichtiger wird als Locarno. Und das stimmt hinten und vorne nicht. Wir haben in Locarno haben wir zwei Wettbewerbe, die von uns kuratiert sind. Das ist der internationale Wettbewerb. Und dann haben wir einen Wettbewerb für Erstlingsfilme und für Filme für Regisseure, die an ihrer zweiten Produktion sind. Das heisst, das ist der zweite Wettbewerb. Und ein Film, der in diesem Wettbewerb einen Preis gewonnen hat, nicht einmal den Hauptpreis, ist es, glaube ich, der hat in Sarajevo den Hauptpreis gewonnen. Also bei uns ist er als Weltpremiere gezeigt worden, bei uns ist er als Ersten ausgezeichnet worden und dann ist er nach Sarajevo gegangen, weil das Festival in Sarajevo findet fast gleichzeitig statt. Also das fängt eine Woche später, also während Locarno noch läuft, im zweiten Wochenende. Und ich glaube, das beantwortet die Frage. Aber klar, Festivallandschaft ist sehr kompetitiv. In der Schweiz haben wir, was unsere Positionierung angeht, gibt es kein Festival, das Gleiche macht wie wir. Aber klar ist Zürich sehr gewachsen in den letzten Jahren und die machen einen sehr guten Job. Ich würde sagen, was die Schweizer Produktion angeht, ist es da ist man ein bisschen Konkurrent. Also, normalerweise zeigen wir ein, zwei grosse Schweizer Filme, sie auch. Und dann kommt ja noch Solothurn dazu. Aber international ist es ganz etwas anderes. Zürich hat auch Filme gezeigt, das Jahr mindestens einen Film auch von Locarno zeigt. Zürich zeigt auch Filme von Cannes, von Sundance, von anderen Festivals. Und die machen das sehr gut. Und das ist eine Lancierungsplattform vor allem, aber nicht nur, für den deutschsprachigen Raum. Und das machen sie sehr gut. Wir hingegen sind ein Festival, wo in den Wettbewerben, aber auch auf der Piazza Grande, nur Weltpremieren gezeigt werden. Und wie ein Vorvorgänger vom aktuellen künstlerischen Leiter mal gesagt hat, die Qualität von einem Festival evaluiert man den zwei schlechtesten Film. Das heisst da «La barra è alta», würde man auf Italienisch sagen. Und das ist komplex, weil Konkurrenten sind andere grosse Festivals wie Venedig, wo ja zwei, drei Wochen nach uns stattfindet. Aber auch dort ist es spannend, weil immer wieder können wir Filme zeigen, die auch Venedig zeigen möchte. Aus einem ganz einfachen Grund, weil dort die Aufmerksamkeit mehr auf Glamour, Oscar Season, Netflix, Personalities oder italienische Filme ist. Und es gibt immer wieder Filme, wo bewusst sagen, nein, ein Festival mit einem Publikum wie das in Locarno, mit einem grosszügigen, tendenziell cinephilen Publikum und mit einer Presse, die auf so einen Film anders könnte reagieren, ist Locarno die bessere Wahl.
Wie sieht so eine typische Persona, wenn man das so nennen kann, aus, wo auf Locarno geht?
Also typische Persona gibt es nicht, es gibt Personas. Also, wir differenzieren das in vier Hauptzielgruppen, aber jede Zielgruppe könnte man in ganz verschiedene Personas noch unterdifferenzieren. Mhm. Und da haben wir zum einen das generalistische Publikum. Und das ist ganz anders, ob das jetzt ein Tessiner Publikum ist oder aus der Deutschschweiz kommt. Was man sagen kann, das ist überdurchschnittlich gebildet, das ist interessanten Arbeitsumfeld, ist kulturinteressiert und neugierig. Und das ist eigentlich il grande Publikum, also das ist dann das Publikum von Piazza und wo die Kinosäle füllt. Und dann hätten wir die Professionals, also die Leute von der Filmbranche, und das können Schweizer oder internationale sein. Locarno ist ja das Referenzfestival in der Schweiz, auch weil Locarno ist der Ort, wo sich die Filmschaffenden mit der Welt konfrontieren und sich die Welt ein bisschen mit den Schweizer Filmschaffenden konfrontiert. Deshalb ist es auch eine wichtige Plattform allgemein für die Schweizer Filmbranche. Und auch da, also das sind Leute, die leben und die arbeiten in der Filmbranche. Dritte Persona, das sind die junge Aspiring Professionals, das sind Studenten zum Beispiel von einer Kunsthochschule. da haben wir auch sehr viele Aktivitäten mittlerweile und ich glaube, das ist sehr ein wichtiger Aspekt, weil das sind die, die wir begeistern müssen und das sind die, mit denen wir ein Verhältnis aufbauen müssen und das sind dann die, die dann ihr ganzes Leben lang immer wieder kommen können und wollen und sollen. Und dann haben wir die Jugendlichen oder die Kinder, da haben wir auch ein grosses Angebot mit Locarno Kids, da geht es um Kulturvermittlung und das geht, da haben wir Aktivitäten von 3- bis 16-Jährigen und das kann man auch als Zielpublikum definieren.
Wenn wir jetzt gerade bei dieser professionellen Zielgruppe sind, quasi die Schweizer Filmbranche, was ist deine Wahrnehmung von der Schweizer Filmbranche? Wir haben immer so ein bisschen das Gefühl, man ist ein bisschen konservativ unterwegs in der Schweiz. Wir feiern international nicht richtig grosse Erfolge aus der Schweiz raus. Stimmt die Wahrnehmung oder ist das falsch?
Da kann ich leider nur oberflächliche Antworten geben, weil in meiner Position bin ich eher ein Generalist. Also ich könnte dir verschiedene Antworten versuchen zu geben, und zwar, aber vor allem persönliche. Also wir haben jemanden, der zuständig ist für die ganzen Aktivitäten von Locarno Pro und der künstlerische Leiter, und die könnten da genau sagen, wie sieht das eigentlich aus? Also wie stark sind wir Schweizer gegenüber den Internationalen? Was ich sagen kann, ist eher etwas Persönliches. Meine Frau hat lange den Schweizer Filmpreis moderiert und da habe ich jahrelang nicht nur die nominierten, sondern auch die nicht nominierten Filme gesehen. Und ich finde es immer spannend, weil letztendlich geht es ja um Geschichten, die aus irgendeinem Grund relevant sind für irgendjemanden. Und die werden dann umgesetzt und erzählt. Und auch wenn die Umsetzung amigs nicht ganz konvinzente ist, also das, wo man sagt, ja, das hätte man vielleicht können besser machen, ist es gleich immer sehr spannend, weil es zeigt sehr viel von unserem Land auf einer Ebene, wo alles andere als oberflächlich ist. Und ich glaube, dass das auch einer der Hauptgründe ist, wieso das Bundesamt für Kultur und wieso die SRG und wieso auch private Förderer in Schweizer Film investieren. Und klar könnte man jetzt darüber reden, wie ist das Förderungsmodell von der Schweiz gegenüber das von Schweden oder das von anderen Ländern und wie stark sind wir da. Aber wie gesagt, da bin ich nicht der Richtige, um diese Frage Kompetenz beantworten.
Okay. Also, man merkt, du bist auch ein Diplomat und bist gut darin, solche Fragen diplomatisch zu beantworten. Jetzt, du hast vorher zwei, dreimal das Wort Positionierung ins Maul genommen. Positionierung gehört ja auch zu der Strategie. Darum wieder zurückzukommen auf das Thema Strategie. Was ist die Strategie von Locarno, um in Zukunft noch erfolgreicher zu sein?
Also, bevor wir zur Strategie kommen, Purpose. Wir haben das versucht mal zu definieren vor ein paar Jahren und das tönt etwa so, dass wir uns als Community sehen, where to create other imaginaries, auf welcher Ebene auch immer. Und das ist eigentlich die Basis und das ist es wahrscheinlich schon immer gewesen. Jetzt ist es so, das Festival, das findet im August statt, 11 Tage. Und das hat gewisse logistische Constraints. Und wenn wir das jetzt ein bisschen in einem breiteren Kontext anschauen, also zum einen, wo wir denken, dass wo der aktuelle Präsident Marco Solari das übernommen hat vor ein bisschen mehr als 20 Jahren, dass es ein Budget von 6 Millionen und glaube 1 Million Schulden. Und mittlerweile sind wir sehr, sehr stark gewachsen. Wir sind jetzt etwa bei, das Jahr sind 17 Millionen gewesen, mit, wie vorher gesagt, 30 Projekte und Hotels, die eigentlich überfüllt sind. Mm. Und Kinosäle haben wir nicht mehr. Also, wir haben 14 Kinosäle während dem Festival, aber in Locarno gibt es eigentlich nur 7. Also, das heisst, ein Teil davon sind temporär und es würde ja keinen Sinn machen, dass es mehr gäbe. In Locarno, das heisst, man hat logistische Constraints. Als Ort von der Intensifizierung kann man nicht mehr viel mehr machen. Also wir haben Aktivitäten im Nightlife-Bereich, in der Kulturvermittlung, wir haben Academies, wir haben Künstlerresidenzen und noch vieles mehr. Und irgendwann kann man nicht mehr machen, aber man ist gleich gezwungen, zu wachsen, um der Komplexität von der Welt gerecht zu werden, wenn man nur bedenkt, wie sich die Kommunikation entwickelt hat. Es braucht mehr Ressourcen, um auch die ganzen digitalen Kommunikationskanäle anständig können zu besetzen. Man muss aber auch die es schon gegeben hat, die man auch können bespielen. Und um weiter können zu wachsen, um weiter können relevant zu sein, haben wir uns zum Glück schon vor Corona Fragen gestellt, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass wir weiterhin relevant sind in dem Umfeld, das ich versucht habe zu beschreiben. Und da haben wir an einer Vision geschafft, und die heisst Vision Locarno 365. Und das ist eigentlich die Entwicklung vom Festival, von einem 11-tägigen Anlass, immer mehr in eine year-round connected community, wo auf irgendeiner Ebene digital, aber nicht nur mehr ihren Stakeholders einen Mehrwert generieren kann und Plattformen entwickeln kann. Und dann ist Corona gekommen, ich glaube, ein Jahr, nachdem wir angefangen haben an dem. Und dann haben wir das eigentlich können viel schneller umsetzen, als wir gedacht haben. Also wir haben dann im 2020, wo wir das Festival nicht normal haben können durchführen, haben wir gesagt, okay, nehmen wir mal alle Projekte und versuchen wir uns zu überlegen, wie würde das Projekt online aussehen. Und dann müssen wir es so aufbauen, dass es weiterhin, dass es Kontinuität haben kann. Also nicht, dass man es nur 2020 umsetzen, sondern dass man es weitermachen kann. Und so sind etwa 20 Pilotprojekte entstanden. Und die sind am Wachsen. Ein paar werden wir dann müssen. We have to kill a few darlings at a certain point. Und das ist eigentlich die Strategie. Also wenn man das physische Filmfestival, das wird qualitativ weiterhin noch können wachsen, da kann man immer besser werden. Was aber die Aktivitäten und das Publikum und so angeht, da gibt es Optimierungspotenzial, aber da kann man nicht mehr viel daran ändern. Aber mit einem Brand wie uns, weltweit relevanter Brand, zwar ein Nischenbrand, also der hat für eine gewisse Publikum Relevanz, mit dem kann man das Businessmodell erweitern. Und das ist eigentlich die Strategie. Und das Ganze soll dazu dienen, dass was in diesen 11 Tagen in Locarno passiert, dass das weiterhin wächst, vor allem auch an Relevanz, und dass die Magie noch grösser und noch stärker wird. Weil was wir wissen ist, egal wie gut wir sein werden mit Plattformen, vielleicht können wir noch ein paar Beispiele zu denen machen, aber the magic will always happen in Locarno. Mhm. Aber es geht darum, dass wir eben auch zum weiterhin existieren und relevant sein, dass man die Attraktivität von Locarno stärken kann.
Mhm. Das heisst eigentlich wirklich, die Magie, wenn dir quasi auch in die digitale Welt hineinbringen, oder? Und eine Art Community schaffen, eben die 365 Locarno, wenn er eigentlich kontinuierlich ein Storytelling hat, wo man sich dann in dieser Community quasi wohlfühlt und auch trifft.
Ja, das kann man so zusammenfassen, ja. Das sind dann verschiedenste Communities, und das Ganze, das hat dann auch wieder, das ist auch spannend, wenn man das von einem anderen Standpunkt aus beobachtet, und zwar von der Entwicklung vom Sponsoring. Und vor allem vom Sponsoring spezifisch in Locarno, weil die Tendenz, wo wir ja sehen, ist, dass CSR wird immer relevanter. Und
kannst du dann sagen, was CSR ist?
Also Corporate Social Responsibility wird immer relevanter. Und was wir im Sponsoring sehen, tendenziell, ist, dass klar, Locarno ist eine wichtige Hospitality-Plattform, aber da haben wir ein grosses Problem, und das Problem heisst Compliance. Also es ist immer schwieriger für unsere Partner, die für sie relevanten Stakeholders einzuladen, weil in Locarno muss man sie ja mindestens mit einer Hotelübernachtung einladen, und das wird teuer, und das ist nicht mehr so einfach, wie das auch schon war. Und das heisst, dass man weiterhin die Partnerschaften beibehalten kann. In der aktuellen Welt geht es vor allem auch darum, dass man ein starkes Storytelling hat, aber auch, dass man die Wert von den Partnern und Sponsoren, Partner ist das bessere Wort, entfalten kann im Projekt selber, dass man Sachen auch co-kreiert, die am Publikum einen Mehrwert geben. Und das, äh, das, das, das erhöht die Komplexität, aber macht es auch spannend, weil immer mehr sehen wir, dass wo unser Wachstum limitiert ist, können wir hingegen mit Partnern, sei es kommerzielle oder strategische oder institutionelle Partner, können wir Sachen machen, die wir alleine nicht machen könnten. Und das ist ein wichtiges Element. Und das zeigt auch, wieso wir in diesen Jahren erfolgreich sind mit dieser Strategie. Wir sind seit 2019, was Sponsoring angeht, trotz Corona um 40% gewachsen. Und das ist, weil die zusätzlichen Plattformen irgendwie doch eine Relevanz haben, nicht nur für das Publikum, sondern auch für unsere Partner.
Und wer hat da den grössten Verdienst an dem sensationellen Wachstum?
Also wenn wir das im weiteren Kontext anschauen, dann würde ich sagen, ganz eindeutig der Marco Solari. Als er das Präsidium übernommen hat, vor 20 Jahren, ist er ja von Ringe gekommen, als er Vizepräsident war. Vorher war er in der Geschäftsleitung von Migros. Und er hat eigentlich etwas ganz Einfaches gemacht. Zwei Sachen hat er gemacht. Zum einen hat er die private Wirtschaft stärker involviert und hat so das Festival professionalisieren können. Und auf der anderen Seite hat er die damalige Funktion vom künstlerischen Leiter, wo der einzige Direktor war, hat er aufteilt, ein bisschen wie das mit den Medien ist, wo man auf der einen Seite hat man einen Chefredakteur, der zuständig ist für die Inhalte, und das ist bei uns der künstlerische Leiter, und das ist eigentlich international die relevante Figur. Ja. Das ist die Figur, die auch gesellschaftspolitisch oder kulturpolitisch die Relevanz hat. Und Themen sind ja, also die Themen von einem Filmfestival sind dort. Und auf der anderen Seite hat er die Figur vom operativen Leiter, was sich dann in meine Figur, also in Managing Director Figur, hat er eingeführt, und das hat dann dazu gebracht, dass man das System professionalisieren kann. Und auf der Basis von dem, was er aufgebaut hat, mit meinen Vorgängern und mit den Vorgängern von John Anzaro, dem künstlerischen Leiter, hat man dann ein System können aufbauen, wo eine gewisse Kraft hat. Und auf dem kann man jetzt als Teamwork kann man aufbauen. Ja.
6 ist es gewesen, jetzt sind wir bei 17 Millionen Budget. Von wo kommt denn das Geld?
Das Finanzierungsmodell, das basiert eigentlich aus einem Gleichgewicht zwischen den öffentlichen Geldern auf verschiedenen Ebenen, also Bundesamt für Kultur, DEZA, da haben wir das Projekt im Zusammenhang mit der Entwicklungshilfe, da geht es um Stärkung von der Filmlandschaft in Ländern, wo Demokratie oder die Filmförderung nicht so stark ist. Dann haben wir den wichtigsten Geldgeber, das ist der Kanton Tessin. Da kommen wir über 3,5 Millionen Franken über. Und dann die Gemeinden von der Region. Und vielleicht noch kurz zu dem Beitrag vom Kanton Tessin. Eine Ausgabe vom Festival kostet 17 Millionen Franken. Kanton Tessin finanziert uns mit 3,5. Aber fast 80% von diesen 17 Millionen, die geben wir im Tessin aus. Und Lindotto, also der Mehrwert, der generiert wird finanziell mit einem Festival, das ist etwa zwischen 40 und 70 Millionen Franken. Und dazu kommt ja noch ein Medienwert, also die 700 bis 900 Journalisten, die in Locarno jedes Jahr sind, die schreiben etwa 25'000 Beiträge. Und wenn man den Medienwert von denen berechnet, also Quadratzentimeter in den Zeitungen, Sekunden im Radio und im Fernsehen und so, dann hat das einen Medienwert zwischen 6 und 8 Millionen Franken. Das ist eigentlich der Grund, wieso wir, der wichtigste Grund, wieso wir da geht es um Standortförderung, da geht es um Stärkung und Tessin, da geht es aber auch um wirtschaftliche Faktoren. Und dann haben wir etwa ein Drittel Sponsoren, also private Partner, und das sind mittlerweile fast 6 Millionen Franken, über 150 Partner, also doch ein aufwendiger Teil vom Ganzen. Da sind aber auch Stiftungen dabei. Und das ist eigentlich eine Welt an sich. Und die wichtigsten da sind die Hauptpartner. Das sind jetzt UBS, Senior Partner, seit über 40 Jahren. Swisscom, Mobiliar. Und neu ab 2023 Swatch, wo Manor ersetzt hat, wo weiterhin bleibt, aber nicht mehr als Hauptpartner. Und die Partnerschaften, die basieren eigentlich auf, da gibt es vieles, was zusammenkommt. Es braucht, auf der einen Seite braucht es auf der Ebene von einem Verwaltungsrat oder von einem CEO oder vom Management, braucht es den Willen, dass man zusammen mit der Politik, zusammen mit der Öffentlichkeit, mit der öffentlichen Hand die staatspolitische Verantwortung übernimmt und sagt, wir stehen dafür für das Projekt, wir wollen Kultur finanzieren in der Schweiz und ist vor allem auch in einer peripherischen Region, wie das Tessin ist. Und das ist wichtig. Also ohne diesen Teil ist es viel, viel schwieriger. Und dann muss es aber selbstverständlich auch auf der Marketing-Ebene funktionieren. Also da gibt es ganz klare Verträge, Projekte, Ziele, KPIs und was auch immer. Und die muss man erreichen und da muss man etwas leisten. Und da ist Locarno eine spannende Plattform, weil es bietet vieles an. Es ist eine Hospitality-Plattform, es ist eine Medienplattform und es ist, wie gesagt, eine Plattform, wo man glaubwürdige und spannende Projekte mit Partnern entwickeln kann, über die man dann auch kommunizieren kann. Mhm. Und der dritte Teil, das ist das, was wir einnehmen mit Ticketing, Merchandising und so weiter.
Wie viel Prozent ist das?
Das ist ein bisschen weniger, das ist um die 25%.
Ja. Ja. Du hast vorher schon mal das Wort Nightlife ins Maul genommen, jetzt natürlich Hospitality. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, das Festival, man hört es auch immer aus dem Ausland, wo Politik zusammenkommt mit Künstlern, mit jungen Menschen, werden da rauschende Partys gefeiert am Abend in Locarno. Wie stellt man sich das so vor?
Ich weiß es nicht. Nein. Ich bin nicht an jeder Party. Aber ja, wie gesagt, ein Ort von der Intensifizierung, da passiert vieles. Und vieles muss auch nicht von uns kuratiert sein. Und das ist auch schön. Cool. Also ein sehr starkes Element vom Festival, und das ist wirklich etwas, wo weltweit gibt es kein anderes Festival, das so ein starkes Branding hat. Also das mit dem Leopard, mit dem Gel und Schwarz, die ganze Stadt wird eigentlich branded. Weit über das, was wir machen. Das heisst, jede Bar gehört eigentlich zum Festival dazu, obwohl sie nichts mit uns zu tun hat. Und da hat jede Bar hat eine andere Positionierung. Und sagen wir es so, das Tessin ist nicht dafür bekannt, dass es jugendfreundlich ist. Das heisst, in Locarno gibt es zum Beispiel keine Discos. Also es gibt aber Orte, wo man am Abend gerne sein kann. Und es gibt auch Partys, die wir organisieren, vor allem eine Eröffnungsparty und eine Closing-Party. Und das ist so, wie man sich das vorstellt. Ja. Du bist ja, glaube
ich,
dabei
gewesen. Ja, also, genau. Ich bin eben in dieser Zeit ein bisschen... ein bisschen viele Sachen im Kopf gehabt, darum bin ich relativ früh heimgegangen. Aber ja, also ich habe das eben auch gehört, oder? Ich meine, das Tessin ist sonst nicht so viel los, aber dann in Locarno dann eben einmal schon.
Das ist ja so. Also Locarno tut vor allem, also Locarno ist während Moon and Stars, wo ja anderthalb Wochen vor uns beendet. Und im Festival ist es wirklich lebendig. Und während dem Festival ist es wirklich die Welthauptstadt vom Autorenfilm. Also dann wird es eine internationale Stadt. Und vielleicht noch etwas zur Nightlife. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und wir tun ja einen Teil von der Anlässe selber kuratieren oder tun wir selber organisieren. Aber das Festival hat über 180 Anlässe, die von unseren Partnern organisiert werden. Und da hat es auch sehr wichtige, grosse Partner mit grossen, wichtigen Abendessen mit 200 Leuten am gleichen Tisch, ex-Bundesrat und was auch immer und Minister und was auch immer.
Also Politiker zeigen sich mega gern in Locarno, oder? Muss man sagen?
Ich würde es so sagen. Ich würde sagen, dass Locarno ist eine Plattform, wo Politik, Wirtschaft, Kultur und grosses Publikum zusammenkommt. Und deshalb ist es spannend. Tagesanzeiger hat es mal als Mikro Davos im Sommer bezeichnet. Und das ist auch ein Teil vom Erfolgsmodell Locarno. Was ich auch will sagen ist, also ein Teil tun wir kuratieren und organisieren, aber es ist auch sehr wichtig, dass es eine unabhängige Szene gibt. Und das ist selbstverständlich in einer kleinen Stadt wie Locarno ganz anders, als das jetzt in Zürich ist. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir als Facilitator oder Enabler versuchen, etwas zu machen, ohne dass wir Geld investieren müssen, ohne dass wir, aber dass das möglich ist, weil die Lebendigkeit vom Festival hängt auch davon ab, also von diesen Anlässen, die spontan entstehen oder die entstehen und die nicht von uns organisiert sind, weil wenn wir uns bewegen, dann muss Kommunikation dabei sein, dann ist es sicher. Also es ist um einiges komplizierter und die Lebendigkeit und der Erfolg vom Festival hängen aber auch davon ab, dass Locarno gewisse Lebendigkeit bieten kann, die sie sonst während dem Jahr tatsächlich nicht immer.
Also ihr müsst eigentlich ermöglichen, dass der Leopard tanzt in dieser Zeit in Locarno auf verschiedenen Stages und du hast vorher den Leopard erwähnt gehabt. Wie ist es dazu gekommen, dass Locarno de Leopard quasi als Branding-Tier hat?
Das ist eine gute Frage. Das war fast ein bisschen Zufall gewesen, weil Locarno ist, wie gesagt, als drittes ältestes Festival im 1946 gegründet worden. Und die ersten Preise sind dazu mal La Vela d'Oro gewesen, also ein goldiges, ein Segelboot eigentlich. Und in den 70er Jahren hat aber eine Basler Agentur, die mittlerweile, glaube ich, Zürcher Agentur ist, GGK, hat die Kommunikation vom Festival übernommen mit einem künstlerischen Leiter dazu mal. Und dann haben sich das Wappen von der Stadt Locarno angeschaut und dort ist eigentlich ein Löwe drauf. Aber der Löwe ist ja schon Symbol von Venedig. Und dann hat man gesagt, ja, aber das ist doch kein Löwe, das ist doch ein Pardo, also ein mythologischer Leopard. Und da, so ist das mit dem Leopard entstanden, wo jetzt, wie gesagt, eines der Merkmale von dem Festival ist und wo wirklich auch einen sehr hohen Erkennungsfaktor hat.
Genau, also die ganze Stadt ist in dieser Zeit voll von Leoparden, Leopard-Plüschtierli, Leopard-Lanyards und so weiter. Also wirklich cool, auch sehr einprägsam. Es gibt auch den Leopard-Club und dann gibt es eben auch den Leopard-Club-Award. Jetzt, was hat der für eine Relevanz in der Welt? Also wenn man den gewinnt, das musst du vielleicht erklären, was das genau für ein Award ist. Und ist das jetzt etwas, wo man sagt, den habe ich jetzt gewonnen, ich bin extrem stolz auf das? Oder einfach so ein bisschen die Ordnung von dem Award?
Also zuerst vielleicht zum Leopard Club. Also wir haben, wie die meisten Kulturinstitutionen, haben wir auch einen Gönnerverein und das ist der Leopard Club. Da haben wir Personen, Persönlichkeiten, Firmen, die sich beteiligt am Festival, nicht als Sponsor, sondern als Donor sozusagen. Und da gibt es verschiedene Aktivitäten für die Donors. Und das ist ein wichtiger Teil. Marco Solari hat das mal so bezeichnet, er hat gesagt, der Leopard Club ist eigentlich das Sicherheitsnetz, das einem Akrobaten ermöglicht, Akrobatie zu machen, die er sonst nicht machen könnte. Und zu denen gehört auch der Leopard Club Award. Also das ist einer von verschiedenen Awards, die wir fast jeden Abend mittlerweile auf der Piazza vergeben. Und der geht da Persönlichkeiten, die eine gewisse Ausstrahlungskraft haben. Also da haben wir Persönlichkeiten awarded, wie der Adrian Brody zum Beispiel. Und was das für eine Bedeutung hat, also das ich würde sagen, das hat eine symbolische Bedeutung und das ist sozusagen eine Entschuldigung, um die Persönlichkeiten nach Locarno einladen können, wo sie ja dann nicht nur einen Award in Empfang nehmen auf der Piazza Grande, sondern dann auch an unseren Academy teilnehmen oder Masterclasses mit dem Publikum haben. Und das ist ein
Teil. Zahlt man denen auch etwas?
Nein, denen zahlt man normalerweise nichts. Wenn denen zahlt man tatsächlich ist das ein heikler. Denen zahlt man normalerweise nichts. Es kann Ausnahmen geben, aber die sind nicht beim Festival. Also wenn ein Partner etwas zahlt, das kann es geben, aber das Festival zahlt denen nicht.
Nein. Okay. Ja. Das wäre jetzt eben spannend, weißt, sind die wirklich so in ihrem Haus irgendwo in Los Angeles und dann haben sie so den Leopard Club Award hinten drauf im Schmine und feiern den ab. Das würde mich noch interessieren.
Da gibt es viele Geschichten. Also ich glaube, Ken Loach hat mal, es ist kein Leopard Club Award, also es ist ein Pardo d'Honoris, ja. Glaube, habe ich mal in meinem Buch gelesen. Er hat dazu mal haben wir noch grössere gemacht, die sind um einiges schwerer gewesen. Die hat er dann gebraucht, als zum Türen aufzuhalten. Also.
Ah, okay.
kann man auch machen, ja.
Dann ist er wenigstens im Einsatz gewesen. Jetzt,
aber ja, was ich da dazu sagen möchte, klar hat die symbolischen Awards, das sind die, die man auf der Piazza Grande geben, wie zum Beispiel das Jahr der Excellence Award Campari an Aaron Taylor Johnson, wo wir kürzlich vom Tagesanzeiger gelesen haben, dass das wahrscheinlich der nächste Bond werden wird. Aber das sind symbolische Awards und das sind Awards, wo man Persönlichkeiten zelebrieren möchte und wo man auch den Teil wahrnimmt, das Teilbedürfnis wahrnehmen, dass das Festival auch mindestens einen Hauch an Glamour haben muss. Es braucht einen roten Teppich, was in Locarno nicht selbstverständlich ist, weil das gibt es erst seit weniger als 20 Jahren, dass es einen roten Teppich gibt, wie das in anderen Festivals selbstverständlich ist. Aber die Preise, die wirklich relevant sind, wo dann die Leute dann wirklich auch in ihren Stuben behalten. Das sind die, die auch die jungen Filme machen, ja, machen oder die von den Wettbewerben. Und das sehen wir immer wieder. Also immer wieder können wir E-Mails, Briefe oder Telefone über vor allem künstlerische Leiter, wo Regisseure sagen, dass Locarno das Leben von einem Film, von einem Regisseur und von einem Schauspieler tatsächlich ändern kann. We start careers and Locarno can change the life of a filmmaker. Und das ist eigentlich auch Teil von unserer Mission. Und dort hat es dann ganz eine andere Relevanz, ja, als bei jemandem, wo tendenziell schon sehr viele Anerkennungen bekommen hat und das dann aus anderen Gründen macht, aus Grosszügigkeit gegenüber einem Publikum oder sonstige Sichtbarkeitsgeschichte oder weil man gerade einen Film lancieren muss oder positionieren muss.
Ja, das ist mega schön. Und ich finde, das merkt man wirklich auch, dass die jungen Künstler, die dann auf der Piazza Grande davor stehen, die sind wirklich erfüllt mit Stolz. Das merkt man sehr, sehr gut und das ist einzigartig und sehr cool. Thema Storytelling. Du hast vorher schon gesagt, ihr wollt ein starres Storytelling quasi über alle Kanäle hinweg. Jetzt, meine Frage ist natürlich so ein bisschen, wie ist euch ein Storytelling in der Deutschschweiz? Und ich habe auch mit Menschen geredet, mit jüngeren Menschen und haben ein bisschen versucht herauszufinden, wie die Wahrnehmung ist vom Filmfestival Locarno bei ihnen. Und es ist noch nicht so ein stringentes Markenbild bei allen Jungen. Ich weiss nicht, ob das differenziert jetzt vielleicht zu einem älteren Publikum, das kann ich so nicht sagen. Ich weiss nur, dass die Story vielleicht noch ein bisschen geschärft werden könnte oder täuscht da meinen Eindruck?
Nein, das ist absolut so. Also, allgemein ist Locarno ein Filmerlebnis, wo man Entdeckungen macht, wo es um den Inhalt geht, wo es um das Künstlerische geht. Und das ist spannend für den Feuilleton-Leser zum Beispiel oder für die Leute, die regelmäßig ins Kino gehen. Und ich glaube, die wissen genau, was sie in Locarno erwarten können. Und das sind dann die grössten Kritiker, die wir dann haben, weil die haben dann genaue Ansprüche. Und wenn es dann nicht so ist, wie sie es gerne hätten oder wie sie es 3 Jahre vorher gehabt haben, dann ist das ein Thema. Aber das gehört dazu und das ist auch gut so. Hingegen, bei den Jugendlichen ist eigentlich die Strategie, dass wir mit spezifischen Projekten, wie zum Beispiel unsere Künstlerresidenz im Basecamp, wo wir sehr eng zusammenarbeiten mit den wichtigsten Kunsthochschulen, also auch mit der ZHDK in Zürich, Egal, Hede und so weiter, dass wir dort Jugendliche aufmerksam machen, auf was eigentlich passiert in Locarno und die dann auch einladen, also zum Beispiel den Basecamp, das ist eine Künstlerresidenz, wo wir 200 Jugendliche haben, 11 Tage lang, 100 kommen aus der Schweiz, 100 kommen aus dem Ausland und man könnte das eigentlich als Micro-Influencer betrachten. Und die tun nicht nur passiv vom Programm profitieren, sondern die machen auch Kunst dort. Also da haben wir nicht nur Filmemacher, da haben wir auch bildende Kunst, da haben wir alles Mögliche. Und das ist sehr lebendig. Und wir verstehen uns auch immer mehr als eine zukunftsorientierte Plattform, wo man für junge Kreative einen Zugang geben können zu Kreativität im weitesten Sinn. Und da gibt es verschiedene Projekte. Also zum Beispiel haben wir einen Lehrstuhl an der Università della Svizzera Italiana gegründet, 2020, auch als symbolisches Projekt in dem schwierigen ersten Corona-Jahr. Und nur schon der Name von dem Lehrstuhl, der Locarno Film Festival Professorship oder Professor for the Future of Cinema and Audiovisual Arts. Und dem sind Kurs, also dem sind Bachelor und jetzt wird es dann auch einen Masterkurs geben, die Richtung. Da geht es eigentlich um the Future of Moving Images, wo gehen wir hin, Metaverse, VR, Storytelling, Finanzierungsmodell und so weiter. Und das ist relevant, nicht für ein breites junges Publikum, aber für ein Kulturinteressiertes oder die Aspiring Professionals. Das heisst, dort ist die Strategie, dass wir wirklich das zielt machen. Hingegen als breites Festival, da geht es um Film, da geht es um Inhalt, da geht es um Geschichten, da geht es um Persönlichkeiten, die mit diesen Geschichten verbunden sind. Und das ist eigentlich die breitere Strategie. Und das ist eine Push-Strategie. Und das ist das auch, was wir dann versuchen zu positionieren auf den nationalen Zeitungen und so weiter. Und dann gibt es eine Pull-Strategie, Wo wirklich gezielt ist auf die Personen, wo nicht viel, also wo ein Bruchteil sind vom Rest, aber das sind dann die Personen, die das Festival in Zukunft prägen werden. Und das sind die, die uns dann auch immer wieder ermöglichen, uns zu erneuern, weil die werden dann wie Teil vom Projekt und dann ihr Know-how kann dann auch einfließen. Und die müssen dann Storytelling machen von Locarno. Aber das ist nicht ein breites Publikum.
Mm. Okay. Also, dass die Story eigentlich von denen weiterverzählt wird.
Und da vielleicht, das ist auch vielleicht spannend, dass bis vor ein paar Jahren ist Locarno ein Festival gewesen, wo man einfach Kinosaal hatte und man hat Filme gezeigt. Und jetzt, wo man sich immer mehr mit den, als Hub, als Creative Hub oder Lab ja. entwickelt, oder was eine Factory oder was wir Locarno Futures nennen, immer mehr produziert man auch Inhalt. Und zum Beispiel haben wir das Jahr zwei Podcasts gemacht, also eins mit UBS, das heißt Future Perspectives, da geht es auch um Zukunftsthemen, aber das ist ein konventionelleres, aber erfolgreiches Format mit wichtigen Persönlichkeiten, die da interviewt worden sind. Und dann haben wir aber im Zusammenhang mit Basecamp haben wir zum Beispiel ein 24-stündiges Podcast gemacht, aneinander, mit 24 verschiedenen Gästen, das ist live gestreamt worden, auf Twitch und das wird jetzt produziert, die einzelnen Folgen von je einer Stunde und das wird auch noch Publikation dazu geben. Und da ist es gegangen um the future of attention und wie das mit, was ja ein riesiges Thema ist.
Riesig, ja.
Weil
Attention Economy sind wir ja, oder?
Genau, und man schafft es ja kaum mehr in einem Kinosaal zwei Stunden
genau.
ohne aufs Handy zu schauen. Also das ist und was ich damit sagen möchte, ist, wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel, dass man nicht nur Content, und das ist jetzt ein Beispiel von verschiedensten, wir tun nicht mehr nur Inhalt kuratieren und darüber kommunizieren, aber immer mehr tut man auch selber Inhalt produzieren, wo die dann to distribute them. Und das bedeutet, dass wir als Organisation sind wir da in einer klassischen Change oder Transition oder Transformationsphase, wo auch die Capabilities von den Teams, die sich um Kommunikation kümmern, ändern müssen. Und das ist ein Prozess und da muss man noch vieles machen, aber das ist sehr spannend, weil letztendlich, wenn man eine Community aufbauen möchte, wie das bei uns der Fall ist, muss man auch wissen, dass Attention ist limitiert und die Glaubwürdigkeit verspielt man sich sehr schnell. Und das Ziel ist da, dass man was wir dann auch kommunizieren werden, das muss einen Mehrwert generieren. Das kann nicht einfach nur Marketing, Kommunikation sein. Also das muss eine Bedeutung haben für die Zielgruppe, die wir ansprechen. Und das ist eine riesige Herausforderung.
Sehr spannend, dass ihr euch da weiter transformiert. Was für eine Rolle spielt da Social Media?
Ja, eine extrem wichtige Rolle. Also das ist ein wichtiger Teil vom Ganzen. Also wie gesagt, in dieser fragmentierten Kommunikationslandschaft ist immer wichtiger geworden. Also, bis vor ein paar Jahren ist der Medienspiegel, der Pressespiegel, was das Fernsehen gebracht hat, das ist eigentlich Kommunikation von Locarno. Und dann hat es noch ein Jahresposter gegeben und das ist dann auf der Straße gewesen. Und vielleicht noch ein bisschen Werbekampagnen im Fernsehen oder dort, wo man sich das können leisten oder dort, wo man Partnerschaften hat mit Medienpartnern oder was auch immer. Und mittlerweile ist es aber schon so, dass der Content, wie bei jedem eigentlich, wie bei jedem von deinen Ansprechpartnern, ist es wichtig geworden. Und es ist sehr schwierig in unserem Fall. Weil, wie gesagt, wir ein sehr fragmentiertes Publikum haben. Also wenn wir jetzt einen Post machen oder wenn wir einen Newsletter machen, an wen geht die? Geht die an das Tessiner Publikum? Geht sie an das Deutschschweizer Generalistenpublikum? Geht sie an die Deutschschweizer Professionals? Geht sie an das internationale an ein internationales Publikum, das eigentlich auf Augenhöhe redet, mit unserem künstlerischen Leiter oder mit den Kuratoren und ganz andere Bedürfnisse und Erwartungen hat gegenüber einer kulturellen Institution, wie wir das sind. Und du siehst, es ist komplex und es ist mit Strategie, aber vor allem auch mit Ressourcen bezogen. Und da muss man einfach schauen, dass man das Beste macht mit den Ressourcen, die man hat und sich immer professionellere oder immer strukturierter unterwegs ist, also nicht data-driven, sondern data-informed, aber dann das Thema mit Herzblut beherrscht und die richtigen Content-Creator hat, die das dann auch super umsetzen können.
Hochkomplexe Fragen da quasi müssen beantwortet werden. Auf welchen Kanälen sind ihr dann alle unterwegs, jetzt auf Social?
eigentlich die üblichen, die usual suspects. Wir haben aber intern lange Diskussionen gehabt, ob wir auf TikTok gehen wollen oder nicht. Mhm. Und da schaffen wir jetzt mit unserer internen Entscheidung war eigentlich Nein gewesen. Und dann haben wir, letztes Jahr haben wir eine Zusammenarbeit mit WebRepublic gestartet und dann haben die uns dann zeigt, wieso das auch für uns wichtig ist. Und das heisst, den Kanal bespielen wir jetzt auch. Aber das ist der Anfang. Und wie gesagt, das ist noch vieles ongoing. Also, das sind wir noch nicht, wo wir sein möchten. Aber es ist
ein Teil vom Prozess.
Ja. Startlöcher würde ich nicht sagen. Das ist ein Teil vom. Nein, und es ist auch so, also ich sehe das, wenn man mit anderen Festivals oder mit anderen Kulturinstitutionen redet, wenn man sich selber analysiert, dann ist man einfach immer sehr kritisch und sieht alles, was nicht geht. Aber gegenüber außen ist es ja dann auch nicht, hat's auch nicht die Relevanz, was dann für uns hat. Und es funktioniert, aber es gibt noch viel. Also wir sind noch in einer Entwicklungsphase, wo vor allem was den Community-Aspekt angeht, da gibt es noch etwas zu tun.
Welche Person auf deinem Weg, den du gemacht hast, hat dich am meisten beeinflusst? Oder es kann auch ein Buch sein oder sonst etwas. Was sind so deine Personal Influencer, die dich auf deinem Weg begleitet haben?
Ja, zum Glück habe ich sehr viele und sehr grosszügige Menschen auf meinem Weg getroffen. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich das wichtigste Treffen oder was mir am meisten am Herzen liegt, ist sicher das Thema tiefe Psychologie. Also die ganzen Themen, die mit dem C.G. Jung verbunden sind. Mhm. Und das hat mich wahrscheinlich am meisten beeinflusst. Oder besser gesagt, dort habe ich mich am meisten zuhause gefühlt. Oder fühle ich mich am wohlsten. Und die Themen, die ja dort aufkommen, das sind ja dann Themen, die indirekt an der Arbeit oder weil sie im Alltag wieder aufkommen, weil es mit Zwischenmenschlichem zu tun hat, weil es mit emotionaler Intelligenz zu tun hat, weil es darum geht, wer ist man eigentlich, was will man eigentlich vom Leben, was ist unsere Haltung zu welchem Thema auch immer. Und das ist sicher... das ist sicher etwas, was mich stark geprägt hat oder was mich jetzt noch stark prägt. Und das ist ja dann mit unendlich vielen Unterthemen oder Nebenthemen oder Nebendisziplinen verbunden.
Wir waren ja beide Impulsgeber am Europaforum dieses Jahr. Und du hast dann auch noch quasi deine Vision für Europa wiedergegeben, wie du das dir am besten vorstellst. Wie hast du dich da gefühlt, wo du quasi gefragt worden bist als Raphael, wie du Europa siehst in der Zukunft? Hast du dich da wohl gefühlt? Also ist das für dich jetzt eine Rolle gewesen, wo du findest, ja, das mache ich mega gern? Ich persönlich habe es sehr herausfordernd gefunden. Wie war es für dich gewesen?
Das ist eine unfaire Frage, weil ich dir gesagt habe. Für mich, nein. Also die Frage an und für sich ist, das sind nicht meine Themen und da kann ich nicht viel mehr sagen, als da gibt es Leute, die können viel Intelligenteres dazu sagen. Was ich einfach dazu gesagt habe vorher und zu dem stehe ich auch, ist, die öffentliche Arbeit oder Medienarbeit oder Interviews oder Public Speaking und so, das ist, habe ich immer als der schwierigste Teil von meiner Arbeit empfunden. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich habe ja nichts studiert. Das heisst, ich habe das auch nie müssen machen. Habe nie müssen etwas präsentieren. Und dann bin ich dann irgendwann am Festival, habe ich das mal müssen machen. Und dann habe ich gesagt, ich habe gar keine Stimme gehabt. Es ist nichts passiert. Es ist peinlich gewesen. Es ist sehr schwierig gewesen. Und das ist auch ein langer Prozess gewesen, immer so am Limit von der Comfort Zone, wo man dann auf verschiedenen Ebenen arbeiten kann, dass man das dann einigermaßen im Griff hat, dass man dann auch die Fähigkeit entwickelt, um etwas super präsentieren und dafür etwas stehen können. Und jetzt spezifisch zu dieser Frage. Wie gesagt, ich bin politisch möchte ich mich da nicht dazu äußern. Aber was ich einfach als sehr wichtig finde, und das ist auch wieder ein Teil von meiner Arbeit oder von wie ich meine Rollen interpretiere. Auf der einen Seite gibt es die objektive Facts, also Positionierung vom Festival, Finanzierung vom Festival, Reputation vom Festival, nachhaltige Entwicklung vom Festival und so weiter. Und das ist, das geschieht eigentlich alles in der Außenwelt. Aber was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass es, dass das, auch auf eine Art verbunden ist mit unseren inneren Welten. Mhm. Und, auf die inneren Welten, auf die muss man, mit denen muss man achtsam umgehen. Also es ist immer eine Frage, wie viel Zeit widmet man denen, wie viel Bewusstsein widmet man denen. Und das passiert ja dann auf ganz vielen Ebenen. Und ich vermute einfach, dass wenn man, das, wenn man die unbewussten Teile von sich selber, wenn man an denen nicht schafft oder wenn man nicht an dem, was man spirituelle Intelligenz nennt, nicht schafft, sei das jetzt mit Beten, mit Meditieren, mit was auch immer für einen relevant ist. Wenn man das nicht macht und diese Dimension nicht hat und die dann auch nicht einflüssen kann in unseren Alltag, dann sind wir an einer gewissen Sinnlosigkeit, zu einer gewissen Sinnlosigkeit condemned, in meiner Ansicht. Und deshalb ist eigentlich mein grosser Wunsch, also nicht für Europa, aber für uns allgemein, ist, dass man diese Teile nicht vernachlässigt. Mhm. Und klar gibt es Priorität. Also Maslow hat das ja auch gut geschildert. Das ist ein sehr einfaches und sehr starkes Bild. Aber wenn man sich nur immer um die Aussenwelt, nur immer um Wachstum, nur immer um objektive Facts oder KPIs oder was auch immer kümmert, dann verpasst man doch vieles. Und die zwei Welten, die können sich gegenseitig befruchten.
Mhm. Aber ich habe sehr, sehr viel gelernt heute von dir. Ich sehe, Lugano hat einen sehr optimistischen Driver, wo extrem viel Strategie und Voraussicht mit sich bringt. Und darum glaube ich, das wird weiterhin sehr, sehr, sehr erfolgreiches Festival sein. Das war Decode the Bus gewesen. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal.
Grazie per l'ascolto. Decode the Bus.